Inforadio Podcast.
Willkommen zu den Themen aus der Region Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart im Studio. Im Dezember 2019 hatte Berlin als erstes Bundesland die Klimanotlage ausgerufen. Die grüne Umweltsenatorin hatte letztes Jahr Lösungsvorschläge gemacht. Zunächst mauerten die beiden Koalitionspartner SPD und Linke. Jetzt hat der Berliner Senat das Maßnahmenpaket beschlossen. Landespolitikreporterin Sabine Müller informiert.
Regine Günther hat kein Interesse daran, über die Vergangenheit zu reden, über den Streit innerhalb der Koalition.
Das Wichtige ist nicht, was lag im September vor und was lag heute vor, sondern wie gehen wir als Stadt insgesamt jetzt voran.
Sie beschreibt das Vorgehen so: schnell, konsequent und nachhaltig gegen klimaschädliche CO2-Emissionen. Unter anderem mit einer Null-Emissionszone, in der nur Autos ohne Verbrennungsmotor fahren dürfen. Sie soll erst in der Innenstadt entstehen und später auch außerhalb des S-Bahn-Rings. Unter anderem hier sorgte Streit für Verzögerung. Nun steht in den Plänen statt der konkreten Jahreszahlen 2030 und 2035 nur mittelfristig. Der Fuhrpark der Berliner Verwaltung soll bis 2030 grundsätzlich auf Autos mit Elektro- und Brennstoffzellenantrieb umgestellt werden. Bei den Dienstwagen der Senatsmitglieder soll das schon bis Ende dieser Legislaturperiode passiert sein, also in ein paar Monaten. Am Flughafen BER will sich der Senat dafür einsetzen, dass zusätzlich zu den Start- und Landeentgelten eine CO2-Abgabe fällig wird. Neue Stadtquartiere sollen künftig klimaneutral geplant werden. Bei Neubauten und Dachsanierungen ist eine gesetzliche Solarpflicht geplant, um klimafreundlich auf dem eigenen Dach Energie zu erzeugen. Bei Kitas, Schulen und Rathäusern, aber auch bei Mietshäusern und Eigenheimen. Bei Neubau und Sanierung von öffentlichen Gebäuden sollen die Energiestandards über die bundesrechtlichen Regeln hinausgehen.
Das sind sehr ambitionierte Vorgaben,
lobt Senatorin Günther. Der CDU-Umweltexperte Danny Freimark ist weniger enthusiastisch. Er sagt zwar, gut, dass endlich ein Paket vorliegt.
Ich bin aber enttäuscht, dass es eben gar kein richtiges Maßnahmenpaket ist, dass es nicht finanziell unterlegt ist. Alles wird in die Zukunft geschoben.
Matthias Krümmel von der Umweltorganisation BUND zeigt sich überwiegend zufrieden.
Wir müssen bloß aber eben auch gucken, dass wir in den Maßnahmen und in den Programmen wirklich weg von der Theorie in die Praxis kommen und in die Umsetzung.
Von daher, sagt Krümmel, habe der Senat noch einige Hausaufgaben zu erledigen.
Nach 3 Jahren Dürre ist das Thema Wasser- und Gewässerschutz ein besonders wichtiges. Bundesumweltministerin Schulze, SPD, hat einen Maßnahmenplan für einen nachhaltigeren Umgang mit dem Rohstoff Wasser vorgelegt. Thorsten Südow berichtet über die Brandenburger Lesart.
Noch eine Selbstverständlichkeit. Rund um die Uhr sauberes Trinkwasser aus den Wasserhähnen in Brandenburg. Weil Verbrauch und wetterbedingt Wasserverdunstung steigen, hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, eine 57 Punkte umfassende nationale Wasserstrategie präsentiert.
Wasser ist das Lebensmittel schlechthin und deswegen wollen und müssen wir Wasser bewahren als sicheres, als bezahlbares, als hochwertiges Trinkwasser für alle.
Vom Regenwasser auffangen bis zum smarten Wassertarif in verbrauchsarmen Stunden reicht die Liste des Bundes. Brandenburgs bündnisgrüner Klimaschutzminister Axel Vogel sagt, Brandenburg wolle auf keinen Fall über seine Wasserverhältnisse leben.
Ganz entscheidend ist, dass keine Grundwasserentnahmen genehmigt werden, die über die jährliche Neubildungsrate hinausgehen. Da gibt es auch noch Sicherheitsabschläge, die werden auch jetzt noch erhöht vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten Jahren 3 Dürrejahre hatten.
Wasser werde häufiger einen weiten Weg vom Brunnen zum Verbraucher zurücklegen, auch in Brandenburg, so Minister Vogel, wie bei der Tesla-E-Autofabrik Grünheide.
Wir haben ja ein besonders kritisches Gebiet, das ist tatsächlich östlich von Berlin im Wasserverband Strausberg-Erkner. Wir werden hier jetzt auch einen neuen Weg gehen, erstmals in Brandenburg, nicht nur im Gebiet des Trinkwasserversorgers Wasser fördern, sondern wir gehen auch raus in das Gebiet Fürstenwalde, Hangelsberg Nord, dass wir dann schon ein Leitungsverbund aufgebaut wird.
Dem hohen Wasserverbrauch der Industrie und der Ackerberegnung müssten Grenzen gesetzt werden. Das schütze das Lebensmittel Wasser, argumentiert Christiane Schröder vom Naturschutzbund Brandenburg. Jeder könne seinen Teil leisten.
Wie viel Golfrasen brauche ich denn in meinem Garten oder tun es nicht dann auch einheimische Stauden, die mit weniger Wasser auskommen? Wie gehe ich auch mit meinem Regenwasser um, will das dann im Garten zu nutzen? Und braucht dann auch jeder den eigenen Pool?
Keine unwichtigen Fragen bei 25 Grad und 15 Sonnenstunden täglich.
Thorsten Südow berichtete. Vor gut einem Jahr trat in Berlin das Landesantidiskriminierungsgesetz in Kraft. Das soll Diskriminierten helfen, sich leichter über Landesbehörden beschweren zu können. Gegenwind kam vor allem von den Polizeigewerkschaften. Jetzt zog der Mediendienst Integration eine erste Bilanz. Unsere Landespolitikreporterin Birgit Radatz hat die virtuelle Pressekonferenz verfolgt.
Seit einem Jahr wird Thilo Kablitz, Pressesprecher der Berliner Polizei, nicht müde zu wiederholen.
Wir haben ziemlich klar und auch wiederkehrend kommuniziert, dass wir als Polizei Berlin dem LADG offen gegenüberstehen, dass wir uns der Kritik auch stellen und auch stellen müssen.
Und Kritik gab es auch. Innerhalb eines Jahres verzeichnete die Ombudsstelle insgesamt 315 Beschwerden. Nicht alle davon können direkt im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes angewendet werden, so Doris Liebscher, Leiterin der Ombudsstelle, die bei der Justizverwaltung angesiedelt ist. 111 Fälle bezogen sich auf rassistische Erfahrungen mit Behörden, gefolgt von 96 Angaben zu Diskriminierung wegen körperlicher Beeinträchtigung.
Ich hätte das nicht gedacht, als ich diese Stelle angetreten habe, dass es so viel wird. Und wir geraten auch hier gerade in einem kleinen Team, muss ich ehrlich sagen, da oftmals auch schon an die Grenzen der Beschwerdebearbeitung.
An die Polizei leiteten Liebscher und ihr Team 38 Fälle weiter, 21 davon wegen Rassismus. In 5 Fällen sah die Ombudsstelle die Diskriminierung bereits bestätigt. Von Seiten der Polizei heißt es, die Prüfung habe keine Anhaltspunkte für eine Diskriminierung ergeben. Erklärungsversuche von Polizeisprecher Thilo Kablitz.
Es geht ja gar nicht darum, dass ich sofort in die Deckung, in die Abwehrhaltung muss oder so, sondern ich kann doch erstmal mein Gegenüber aufnehmen, ja, und dann auch tatsächlich sagen, oh, das lag niemals in meiner Absicht, Sie in der Form zu diskriminieren. Wenn Sie es so empfunden haben, tut es mir aufrichtig leid.
Um Empfindungen gehe es aber nicht, kontert Liebscher. Das sieht auch Shemi Shabbat vom Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin so. Er wünscht sich mehr Verständnis, was eigentlich Diskriminierung ist und wo sie bereits anfängt. Die Polizei zeige sich aber offen dafür, gibt er zu. Mehr Probleme sieht er bei anderen Behörden, etwa der BVG.
Da haben wir nicht das Gefühl, dass unsere Diskriminierungsbeschwerden ernsthaft geprüft werden, dass es darauf eingegangen wird, sondern dass in vielen Fällen einfach mal die Diskriminierung abgestritten wird, verleugnet wird.
18 Beschwerden zählt die Ombudsstelle hier. Die Kampagne BVG, weil wir uns fürchten, hatte zuletzt im Netz darauf aufmerksam gemacht. In einem Video fordern verschiedene Menschen:
Stoppt Diskriminierung
und Gewalt
durch Fahrscheinkontrolleure der BVG.
Es reicht.
Fast 35.000 Menschen haben die Petition bereits unterschrieben. Die BVG schreibt dazu auf Anfrage, sie habe ihre Schulungen für Mitarbeitende angepasst. Ob das ausreicht, wird sich zeigen. Klar ist, nehmen die Beschwerden in dem Tempo zu wie im vergangenen Jahr, muss wohl auch das Personal bei der Ombudsstelle aufgestockt werden.
Der Bericht von Birgit Radatz. Ungefähr 3.800 Wahllokale gab es bei den vergangenen Wahlen in Brandenburg. Etwa 1.000 könnten bei der Bundestagswahl im September wegfallen, weil sie zu klein sind. Mindestens 50 Wählerinnen und Wähler müssen es nämlich laut Bundeswahlgesetz sein. Die Fraktionen im Brandenburger Landtag suchen nun nach Lösungen. Aus Potsdam dazu der Bericht von unserer Landtagsreporterin Amelie Ernst.
Linken Politiker Andreas Büttner wohnt selbst auf dem Land, mitten in der Uckermark. Er warnt davor, dass sich künftig nicht mehr jeder, der möchte, auf den Weg zur Wahlurne macht, wenn die Zahl der Wahllokale reduziert wird.
Wir haben das Problem, dass insbesondere gerade ältere Menschen keine Möglichkeit haben, im Zweifel in dieses Wahllokal zu gehen. Ich glaube nicht daran, dass die alle Briefwahl machen werden. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass der ÖPNV am Sonntag eigentlich in den kleinen Ortschaften nicht fährt. Wie sollen diese Menschen also zu den Wahllokalen kommen?
Ungefähr 1.000 Wahllokale wären es weniger, wenn sich die Kommunen an die Empfehlungen des Bundeswahlleiters halten. Doch auch in kleinen Orten müsse eine Wahl möglich sein, fordert die Linke. SPD-Fraktionschef Erik Stohn rät den Kommunen, die Lage vor Ort genau einzuschätzen.
Zur Wahrheit gehört ja, dass die Entscheidung über die Einrichtung von Wahllokalen vor Ort getroffen wird. Dass diese Empfehlung dort manifestiert ist, hat ja auch damit zu tun, dass es darum geht, das Wahlgeheimnis zu wahren, dass nicht zu kleine Gruppen wählen und dass dann deutlicher wird, wer wie abgestimmt hat.
Damit die Zahl der Wähler nicht zu klein und das Ergebnis im Dorf zu leicht durchschaubar ist, schlägt die Linke vor, die Wahlzettel mehrerer kleiner Gemeinden anschließend gemeinsam auszuzählen. Doch CDU-Fraktionschef Jan Redmann sieht noch mehr Hürden.
Es gibt einerseits das Bedürfnis, möglichst wohnortnah auch wählen zu können. Andererseits ist natürlich der Aufwand bei sehr kleinen Wahllokalen schon recht hoch, dass dort natürlich dann trotzdem eine Mindestanzahl von Menschen die ganze Öffnungszeit über auch präsent sein muss. Und es ist nicht überall möglich, auch ehrenamtliche Kräfte dafür zu finden.
Deshalb werben alle Parteien im Landtag dafür, sich als Wahlhelfer oder Wahlhelferin einzubringen, um die Wahl flächendeckend in vielen Wahllokalen möglich zu machen. Aber auch die Briefwahl müsse eine Option sein, findet Peter Wieder von BVB Freie Wähler.
Deswegen glaube ich, müsste man parallel dazu auch die Briefwahlerleichterung sozusagen vorantreiben. Das ist doch so, dass wir immer noch bei der Briefwahl vergleichsweise hohe Ungültigkeitsquoten haben. Sie haben das auch so, dass bei Kommunalwahlen Sie feststellen können, dass im Schnitt deutlich weniger als die 3 Stimmen abgegeben werden, weil viele Leute dann nur eine Stimme ankreuzen oder 2 ankreuzen. Sie haben etwa 2,6, 2,7 Stimmen, die abgegeben werden im Schnitt.
Kleinere Orte gemeinsam auszählen, Briefwahl erleichtern und Wahlhelfer motivieren. Über diese und weitere Ideen für die Bundestagswahl wollen die Abgeordneten demnächst im Innenausschuss beraten.
Der Bericht von Amelie Ernst aus Potsdam. In Bieskow hat es eine Razzia gegeben bei einem der größten Arbeitgeber der Stadt. Die Bau- und Entsorgungsfirma soll auf ihrem Betriebsgelände illegal Müll entsorgt und ohne Genehmigung nach Polen ausgefahren haben. RBB-Reporterin Marie Stumpf war vor Ort.
Ein LKW nach dem anderen fährt auf den Betriebshof am Friedländer Berg in Bieskow. Dazwischen Autos vom Landeskriminalamt. Mitten auf dem Gelände steht auch ein Bagger. Er gräbt im Boden nach Überresten der angeblichen illegalen Müllentsorgung. LKA-Sprecher Joachim Lemmel erklärt, wonach die Beamten genau suchen.
Es geht hier zum Teil um mineralische Abfälle, asbestähnliche Abfälle, um Kunststoffe und es geht um Abfälle aus dem Straßenbau. Es können dabei durchaus auch giftige Stoffe sein, von denen auch möglicherweise eine Gefährdung auch für das Erdreich oder das Grundwasser ausgeht.
Der Abfall soll aber nicht nur illegal entsorgt, sondern auch teilweise ohne Genehmigung nach Polen transportiert worden sein, so Lemmel.
Wir gehen im Moment davon aus, dass genehmigungspflichtige Abfälle so umdeklariert wurden, dass sie eben auch ohne Genehmigung ausgeführt werden konnten.
Der Chef der Bau- und Entsorgungsfirma, Alexander Kurilyschen, bestreitet das vehement. Er habe Baustoffe nach Polen gebracht, keinen Abfall. Das würde aber teilweise anders definiert.
Wäre das Letzte, was wir tun, dass wir illegal irgendwas nach Polen bringen. Wir haben viele Baustoffe nach Polen gefahren und viele LKWs sind kontrolliert worden und die sind auch durchgewunken worden. Bis auf 4 Stück, die man sich jetzt streitet, ist es Baustoff oder ist es Abfall.
Beim Thema illegale Müllentsorgung auf dem Betriebsgelände verweist Kurilyschen auf die regelmäßigen Kontrollen des Landesumweltamtes. Beim Asbest kann er nur den Kopf schütteln.
Haben wir gar nicht nötig, weil wir sind froh und dankbar über jede Tonne Asbest, die wir abgeben können, weil wir kriegen Geld dafür. Und je mehr Asbest wir abgeben, umso besser ist es für uns. Also brauchen wir es auch nicht vergraben.
Wegen der laufenden Ermittlungen darf Kurilyschen nun erstmal keine Lieferungen mehr nach Polen bringen. Ergebnisse der polizeilichen Durchsuchungen soll es in ein paar Wochen geben.
Marie Stumpf berichtete und soweit die Themen aus der Region Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.